Der Störmelder Kandidatencheck zur Landtagswahl 2016. CDU, SPD, AfD, Die Linke, FDP und Grüne. Volker Stücklen hakt im Interview bei den Vertretern nach. Vom 29. Februar bis 7. März täglich um Punkt 12. Jetzt auf Radio Störfunk.
Oh ja, jetzt ist ja der 7. März. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, beim Störmelder. Hier ist am Mikrofon Volker Stücklen zur 6. und letzten Ausgabe unserer Live-Interviews der Schwäbisch-Haller Kandidaten zur Landtagswahl 2016. Ich möchte auch dem heutigen Kandidaten live auf den Zahn fühlen. Heute ist mein Gast Dr. Friedrich Bullinger, Kandidat der FDP im Wahlkreis Schwäbisch-Hall. Herr Bullinger, herzlich willkommen hier im Studio.
Einen wunderschönen guten Tag und grüß Gott.
Ja, schön, dass Sie sich Zeit genommen haben für diese Fragerunde, so kurz vor dem entscheidenden Wahlsonntag. Jetzt ist es ja nicht mal mehr eine Woche und Sie machen jetzt sozusagen den Abschluss unserer Reihe. Es ist eine spannende Woche, die Wahlwoche, die Woche vor der Wahl. Und alle, überall werden die Nerven ein bisschen mehr blank liegen. Wo geht denn die Reise hin? Was kommt am Sonntagabend als Ergebnis heraus? Bevor wir in die inhaltlichen Details gehen, möchte ich gern dem Herrn Bullinger Gelegenheit geben, sich persönlich vorzustellen. Herr Bullinger, wer sind Sie, wo kommen Sie her und Sie sind in der FDP, warum?
Ja, zunächst mal, ich bin in Hall geboren. Ich sage immer nicht Schwäbisch Hall, sondern in Hall geboren. Ich habe das nie ganz dem Napoleon verziehen, dass er die Reichsstadt aufgelöst hat und die Lateinschule. Ich wohne mit der Familie jetzt seit knapp 30 Jahren in Rot am See, bin aber allerdings aufgewachsen in Untermünchheim wie die Kausen, bin Bauernsohn, verheiratet, drei erwachsene Kinder, bin gelernter Bauer, Landwirt mit praktischer Lehre, dann über den zweiten Bildungsweg, Studium der Agrarwissenschaft, des Landbaus und der Rechtswissenschaft. Mal dann Berater im Bayerischen Staatsdienst und seit 88 fahre ich nach Stuttgart, war dort parlamentarischer Berater und habe dann auch noch in der Exekutive Amtschef des Wirtschaftsministers seit 10 Jahren im Landtag von Baden-Württemberg.
Ja, schon als eine lange Geschichte, aber die Frage FDP, warum FDP?
Ja gut, ich habe schon sehr früh mich entschieden, ich habe erst letzte Woche das 40-jährige Jubiläum als Mitglied der FDP gefeiert und zwar für mich war einfach eines wichtig, ich wollte nie die großen Volksparteien, die für alle etwas haben und glauben, hier Politik machen zu können. Für mich war immer Freiheit in Verantwortung, Ehrenamt, Verantwortung, anderen helfen, sich selber um seine Sachen kümmern, den Freiheitsgedanken. Und für mich waren damals eben Walter Scheel, den Genscher, das waren für mich eigentlich die Aufhänger in den 70er Jahren, mich auch dafür zu entscheiden. Und wenn ich mich entscheiden müsste, noch einmal, ich wäre wieder dort. Auch wenn man 40 Jahre Mitglied ist, kann man 40 Mal jedes Jahr Gründe eigentlich auszutreten, aber ich habe mich umgesehen, es ist für mich keine Alternative in Sicht gewesen und Politik will ich eben machen.
Ja, und ich denke, das gilt auch für die anderen Parteien, da geht es nicht immer alles so, wie man sich's vorstellt, da muss man eben manche Kompromisse schließen. Die FDP hat ja auch eine durchaus schwierige Zeit hinter sich, wie ist denn Ihre Stimmungslage gerade in Richtung Wahl am kommenden Sonntag?
Also zunächst mal ist es so, die FDP flog ja aus dem Bundestag. Wir waren in Umfragen bei 2-3%, auch landesweit, obwohl wir eine sehr gute Oppositionarbeit gemacht haben. In Stuttgart waren wir immer unter den 5%, seit einem Jahr stabil über 5. Derzeit werden wir in Umfragen, aber ich will nicht Umfragen gewinnen, sondern Wahlen, um das darzustellen, sind wir jetzt in den Bereichen 7-8%, also sicher im Landtag. Und es ist dieses Mal ganz schwierig, Zahlen sollte man nicht nennen, denn es ist, sind sehr viel Unentschlossene noch vor der Wahl, auch jetzt noch, man rechnet bis zu 30%. Und vor allem, es sind Unwägbarkeiten dieses Mal drin. Das Thema Flüchtlinge ist, sage ich mal, das ist der Atomunfall vor 5 Jahren. Das hat nichts eigentlich mit der Landespolitik zu tun. Das sind Betroffene wie der Landkreis im Land. Und trotzdem wird es wahlentscheidend sein, dieses Thema, bedauerlicherweise.
Ja, klar. Das ist der Riesen-GAU wie vor 5 Jahren, dass denn diese jetzige Regierung drankam. Und jetzt wird es überlagert. Das macht sicher den Wahlkampf schwierig. schwieriger. Herr Bullinger, Sie sind ja jetzt hier im freien Radio Störfunk. Wir sind seit über 20 Jahren hier in Hall. Ich würde gerne im Auftrag von uns Störfunkern Sie fragen, wie stehen Sie eigentlich zu den freien Radios? Wie sieht es auch für die Zukunft aus, wenn Sie zum Beispiel Regierungsverantwortung übernehmen? Wird die Finanzierung der freien Radios weiterhin gesichert sein?
Also zunächst mal, die Liberalen sind für Freiheit, sind für Wettbewerb und deshalb, wir brauchen die Öffentlich-Rechtlichen und wir brauchen die Vielfalt der freien Sender, der freien Presse und ich glaube, nur dadurch können wir auch unser demokratisches Gesamtbild widerspiegeln in der schreibenden oder in der sendenden Zunft und die Unterstützung, glaube ich, ist für uns nie ein Thema gewesen. Das Wie und die Varianten, da muss man sich immer wieder neu der Kritik stellen und evaluieren, zu sagen, da kann man stärker, da müsste man oder ähnliches. Also keinesfalls halte ich eines, dass man sagt, auch was sich die Gebühren angeht, wenn ich Qualität will, kann ich nicht nur mich auf einen Sender, auf einen Regierungssender zum Beispiel oder auf nur privat. Beides ist nicht gut. Beide, die Mischung macht's.
Also den Mix. Und deshalb brauchen wir dann auch die GEZ.
Ja gut, die GEZ, gut, da muss man natürlich schon sehen, dass viele sagen, ich will das gar nicht, aber wir stehen hinter der GEZ. Die Frage ist, ob man ARD und ZDF brauchen, ob man nicht auf Kosten, nicht zugunsten der Qualität eben die beiden mal sieht, dass sie näher zusammenkommen. Das wäre nach wie vor öffentlich-rechtlich mit guter Qualität und da wären, glaube ich, auch dann die entsprechenden Mittel für mehr Freie übrig dann.
Gut, danke, das war eine klare Position. Und jetzt gehe ich nochmal in das Aktuelle hinein, heiße Phase. Wenn Sie jetzt unterwegs sind, bei Wahlkampfveranstaltungen oder in der Fußgängerzone, was sagen die Bürger, was sind die Themen, was bei den Bürgern gerade drückt, was im Bauch und im Kopf umgeht? Wie ist die Stimmung?
Also ich habe gestern 3 Veranstaltungen gehabt, einen Frühschoppen, einen Dämmerschoppen und eine Abendveranstaltung, ja. War aber auch bei den Infoständen am Samstag. Es ist bedauerlicherweise so, dass eigentlich dieses Thema Flüchtlinge die Menschen umtreibt. Gewisse Angst, ist auch zum Teil geschürte Angst. Wir haben ja jetzt auch eine neue Gruppierung, die ja dies als Thema Aufsammler von Proteststimmen macht, dieses auch missbraucht meines Erachtens. Und ich gehe immer zu den Bürgern und sage klipp und klar, es ist eine Landtagswahl, hier geht's um Schule, um Bildung, um Wissenschaft, um Infrastruktur, schnelles Internet. Das sind die Themen des Landes und das Land ist teilweise auch betroffener, wie der Landkreis in der Umsetzung entschieden wird, es nicht in Stuttgart im Nesen, sondern entschieden wird das Thema Flüchtlinge, das sage ich allen, in Washington, in Moskau, in Arabien, europäisch, nachher ist Lambsdorff bei uns ja, hier oben im Adler wird neu berichten, was aktuell auch heute zu erwarten ist. Das sind die Themen, wir haben Landtagspolitik, wir haben die Dinge zu entscheiden am kommenden Sonntag, die uns unmittelbar in der Landespolitik betreffen. Wie gesagt, ganz wichtig für die Menschen hier, die Flüchtlingsthematik ist natürlich begleitet als Betroffener, aber das Thema wird nicht am Sonntag entschieden, sondern die anderen Themen.
Ja, was sagen Sie aber Bürgern, die jetzt gerade vielleicht durch diese neue Partei ein bisschen verängstigt werden oder sensibilisiert? Was sagen Sie denen, wenn die zum Thema Flüchtlinge Sie ansprechen?
Ja, zunächst sage ich Ihnen ganz klar, dass wir eine europäische Lösung brauchen, dass wir geordnete rechtliche Verhältnisse brauchen. Wir sind ein Rechtsstaat, wir sind eine Staatengemeinschaft. Ich möchte weiterhin dieses Europa mit freien Grenzen und das bekomme ich nur, wenn ich auch als Gemeinschaft dann das Ganze in ordentlichen Bahnen, anständig, rechtsstaatlich, auch was sich die Genfer Konvention angeht, was das Asylrecht angeht, ordentlich mit den Nachbarn mache. Was allerdings ich auch sagen muss, ich habe Verständnis, dass viele Bürgerinnen natürlich schon auch erbost sind, denn es ist nicht so toll gelaufen im europäischen Sinne von der Kanzlerin, wie man sich das eigentlich erwarten kann, wie man mit der Gemeinschaft der 28 miteinander das Problem löst und keine Einzelwege. Da sind schon Fehler gemacht worden und es treibt die Menschen auch um.
Und aktuell sieht man die Situation in Griechenland. Wie kann da dort geholfen werden? Ist die EU hier auf dem richtigen Weg und die Frau Merkel?
Also ich sage Ihnen, das ist eigentlich, da müssen wir uns auch als Deutsche an der Nase packen. Wir haben Gott sei Dank die Binnengrenzen zugunsten einer europäischen Außengrenze aufgeht. Freizügigkeit innerhalb Europas, das war toll, Friedenssicherung, wirklich hervorragend. Aber ich muss dann, wenn ich die Grenzen hier aufmache, muss ich die gemeinsame Grenze als Ganzes nach außen natürlich auch schützen. Und das sind Versäumnisse gewesen. Und was Sie kriegen, Griechenland und Italien, wo die vielen angestrandet sind, mal sehe, da haben wir uns doch ein bisschen bequem die letzten 3 Jahre zurückgelehnt und gesagt, naja gut, das ist weit weg und Lampedusa, das ist ja da, das sollen die machen. Nein, das müssen wir und da ist Hilfe erforderlich gewesen, die wir nicht geleistet haben. Wir haben sie zum Teil in Stich gelassen und das Problem ist auch jetzt wieder ganz aktuell, nachdem die Grenzen in Ungarn und in anderen Mazedonien geschlossen wurden, dass man den beiden Staaten bei dem Problem, das ist nämlich unser europäisches Problem und nicht der italienisches oder griechisches.
Genau. Ja, danke für die klare Positionierung. Also entschieden wird es nicht in Stuttgart, aber die Menschen bewegt es trotzdem. Und das ist natürlich schwierig, die anderen Themen des Landes sozusagen nicht unter den Tisch fallen zu lassen. Aber trotzdem, die Leute fragen ja auch, wie geht's jetzt wohl weiter? Es gibt ja die Prognosen in den Zeitungen, in den Medien. Und die FDP hat sich ja bei ihrem Parteitag in Pforzheim dafür ausgesprochen, die Ampel abzuschaffen, abzuschalten. Jetzt gestern gibt es eine neue Meldung von ihrem Vorsitzenden Herrn Rühlke. Die FDP ist nach allen Seiten offen oder schwarz-rot-gelb in Bundesfarbe. Wäre das sozusagen ein Traumbündnis?
Also gut, in der Politik sollte man nicht träumen, das ist mal der erste Punkt. Ja, da sollte man realistisch mit Fakten umgehen, um das zu machen, was die Bürger brauchen, was das Land braucht. Wir sind in erster Linie eine Partei, die auf Inhalte, die auf reale Politik sich stützt und wir haben unsere Programm mit den Programmen der anderen Bewerbern, die im Landtag sind, die 3, die jetzt auch noch außer uns im Landtag sind, abgeglichen und haben festgestellt, wo haben wir am meisten Gemeinsamkeiten in den Politikbereichen Bildung, Wissenschaft, Wirtschaft, Verkehr, Infrastruktur und was alles dazugehört als Landespolitik, Innenpolitik. Und wir hatten leider, müssten wir feststellen, dass hier gerade auch die grüne Fraktion und die grüne Partei am wenigsten Berührungspunkte hat, die auch uns, wir haben alle auch angeschrieben und gefragt, in arroganter Weise den Eingang unserer Fragen bestätigt und ihr Wahlprogramm dann zurückgeschickt hat. Mhm. Die anderen waren hier offener und wir sehen auch, die meisten Berührungspunkte haben wir mit dem bürgerlichen Lager der CDU, aber auch mit der SPD. Eine Ampel als solche haben wir in Pforzheim ausgeschlossen, weil wir festgestellt haben, dass hier es ganz, ganz schwierig wäre und die Grünen auch gar keine Lust haben, uns entgegenzukommen, sondern ihr so weitermachen möchten wie jetzt, so nach dem Prinzip, ihr dürft gerne in der Regierung mitmachen, kriegt einen Dienstwagen, aber wir machen, was wir wollen und ihr habt die Klappe zu halten. Das ist keine, da gehen wir lieber in die Opposition. Das, was Sie angesagt haben, diese Dreierampel, die kommt daher, da die Umfrageergebnisse der CDU ja Richtung Keller gehen, in Richtung 30 und drunter. Die SPD elend im Augenblick dasteht mit 13, 14, 15%. Selbst diese beiden Volksparteien im Augenblick aufgrund der Gesamtstimmen, die zur Verfügung stehen im Landtag, keine Regierung bilden können. Und da können wir uns durchaus vorstellen, auch die SPD hat uns Offenheit gezeigt und die könnten wir da durchaus vorstellen, in Baden-Württemberg ist unsere Pflicht nach der Wahl, eine Regierung zu bilden, eben auch mit den beiden eine solche Dreierkoalition zu machen.
Also natürlich, Inhalte sind wichtig. In Bundesfarbe sozusagen. Zum Thema Wahlbeteiligung, Herr Bullinger, die war ja in den letzten Jahren nicht gerade berauschend. Denken Sie, dass jetzt aufgrund der aktuellen politischen Lage mehr Bürger zur Wahlurne gehen?
Ich kann es nicht einschätzen. Die Diskussion ist heftiger, wird heftiger und ich spüre es in den Veranstaltungen, die ich mache, dass das Interesse steigt. Aber insgesamt ist es auch durch neue Medien, durch, dass man nicht mehr in Wahlversammlungen geht, dass man auch nicht mehr den direkten Kontakt mit den Abgeordneten sucht. Ja. Früher war das eine Attraktion. Der Abgeordnete kommt ins Dorf. Heute ist es nichts mehr. Da hat man viele andere Möglichkeiten der Information, vor allem die neuen Medien auch. Und deshalb kann man es ganz schlecht abschätzen, ob hier, ich gehe davon aus, es ist eine gewisse Mobilisierung, aber Zahlen zu nennen wäre, glaube ich, einfach vermessen.
Die Hoffnung haben wir ja sowieso als Politiker, dass möglichst viele zur Wahl gehen. Ja, die neuen Medien haben Sie gerade angesprochen, Herr Bullinger, Sie selber nutzen diese Netzwerke ja nicht so in erster Linie vordergründig, sondern Sie versuchen immer noch diese anderen Kommunikationswege zu nutzen. Verschenken Sie sich da nicht ein bisschen auch Information und Sympathie?
Also ich sage Ihnen, das ist sicherlich gerade für die Jüngeren ganz, ganz wichtig, aber auch die Älteren nutzen diese Möglichkeiten. Ich selber muss sagen, habe eine kleine Allergie dagegen, wenn ich unterwegs bin, sehe, dass Kollegen bei jedem Schritt, den sie machen, irgendein Bildchen machen, sofort darüber berichten und die Sonne scheint und wir waren da und wir waren dort. Das sind inhaltsfreie Aussagen. Da halte ich gar nichts davon. Ich liebe eigentlich den direkten Kontakt, Veranstaltungen, Seminare. Ich halte Versammlungen nach wie vor für sehr wichtig. wichtig und den direkten Kontakt. Ich biete jeden Monat in Geildorf, in Hall, in Crailsheim Bürgersprechstunden an. Das halte ich für den direkten Kontakt für sehr wichtig. Und wir stellen natürlich ins Internet, ich habe da auch meine Website, richtig, aber zu posten jeden Unsinn und diesen Teil, muss ich sagen, mache ich nicht. Es ist richtig, ich verschenke vielleicht etwas, aber ich darf Ihnen mal sagen, auch vor 5 Jahren war das schon ein Riesenthema. Meine Kollegen haben das auch zu mir gesagt, Mensch, wieso machst du das nicht? Dann habe ich gesagt, da guck, ich habe von 70 Wahlkreisen, bin ich Stimmenkönig, vielleicht weil ich es gerade nicht so mache wie ihr.
Okay, klare Position. Zum Abschluss unserer ersten Fragerunde noch Begriffsklärungen. Herr Bullinger, Demokratie heißt für mich?
Beteiligung, Aktivität des Volkes. Mehrheiten auch akzeptieren, auch dann vor allem, wenn es Volksentscheide sind. S21 lässt grüßen.
Menschenwürde bedeutet für mich?
Ist für mich unantastbar. Ich bin Christ und ich glaube, das darf man nicht antasten, auch nicht im Grundgesetz.
Toleranz heißt?
Toleranz heißt für mich akzeptieren, wie der Mensch gegenüber ist. Und vor allem heißt es Toleranz für mich, die hört dort auf, wo ich die Toleranz anderer berühre. Mhm. Das hat Grenzentoleranz.
Und Akzeptanz?
Akzeptanz heißt in der Politik, ich muss das, was der Bürger, der Souverän entscheidet, akzeptieren. Und heißt für mich auch, dass ich hier das einfach auch dann umsetzen muss und muss verlieren können, wie im Sport.
Ja. Gutmensch, das ist so ein Wort, das gerade herumwabert. Als Gutmensch wird man...
Ja gut, das ist eigentlich kein Schimpfwort, sollte kein Schimpfwort sein und trotzdem hat es in der Politik eine Bedeutung, denn es gibt sehr viele Bürgerinnen und Bürger, die einen ganz kleinen Aspekt für ganz wichtig finden, ohne das Ganze zu sehen. Und glauben, wenn man das verfolgt, ist man ein sehr guter Demokrat und Bürger, ohne dass man das, was die anderen 90% oder 95% auch für gut halten, akzeptiert.
Radio Störfunk, das Radio zum Mitmischen.
Der Störmelder-Kandidatencheck zur Landtagswahl 2016 auf Radio Störfunk.
Ja, wir sind wieder in der Sendung beim Störmelder. Die Befragung unseres Gastes heute, Herr Bollinger von der FDP, Kandidat hier in Schwäbisch Hall. Ich habe ihn sozusagen in der ersten Viertelstunde, hat er sich auch ein bisschen vorgestellt und so seine Positionen beschrieben als FDP-Kandidat. Ein Thema, das sozusagen uns ganz massiv betrifft, wo wir aber ein Stück weit ja auch hilflos sind oder auch nicht zuständig, ist das Thema Flüchtlinge, Asylanten. Zuwanderung ja, aber wie geplant kann man das irgendwie besser in Regelungen bringen? Und wie werden die Menschen, die bei uns bleiben, die Asyl bekommen, in unsere Gesellschaft integriert?
Also zunächst mal muss man bei der gesamten Thematik ganz klar unterscheiden. Diejenigen, die nach der Genfer Konvention bei uns sind, müssen ein Duldungsrecht bekommen und auch die Chance, wieder nach Hause gehen zu können. Und dort braucht man Hilfestellung. Das ist die eine Seite. Die anderen, ja, die auch zu uns kommen und das Asyl beanspruchen, obwohl sie beispielsweise aus der Gruppe bis zu 99% keine Chance haben, nach dem im Grundgesetz verbrieften Asylrecht ein Bleiberecht zu bekommen. Die müssen schnell eine Auskunft bekommen. Das ist ein Stück Ehrlichkeit. Ich halte gar nichts davon, ein halbes Jahr hier zu sein, einen Antrag stellen zu können nach 2 Jahren, die Kinder sind im Kindergarten, die sind im Sportverein integriert und dann stellt man fest, ihr habt kein Bleiberecht, nach 2 Jahren schiebt man die Leute ab. Das ist auch ein falscher Weg. Deshalb brauchen wir auch ein klares Einwanderungsgesetz und ein Stück Ehrlichkeit und Chancen für diese Menschen und aber auch für andere, die nicht aus Asyl oder Genfer Konvention zu uns kommen, auch eine Möglichkeit haben, bei uns sich niederzulassen, außerhalb, wenn sie von der EU kommen. Und dann diejenigen, die wirklich im Asylbereich sind, und da braucht man eine schnelle Integration, da brauchen wir die Unterstützung auch derer, die hier sehr viel leisten im Ehrenamt. Ich denke an die Vereine, ich bin ja auch Turmgau-Vorsitzender, was hier die Vereine machen, ehrenamtlich, ganz wichtig, Sprache in den Kindergarten und der Punkt, ich war jetzt im Goethe-Institut erst letzte Woche, auch dort sehr, sehr schnell, die Sprache ist der Schlüssel und dann die Chancen geben. Integration heißt für mich möglichst schnelle Hilfe, allerdings muss man auch, und das sage ich deutlich, auch bereit sein, sich anzustrengen, sich zu integrieren. Und es ist auch hier wieder, dass man hier nicht dann die Programme, die man anbietet, womöglich ablehnt und glaubt, man kann einfach eine Kultur voll übertragen. Es muss jeder seine Religion ausüben können, er muss seine Kultur als solches für sich leben, aber er muss sich integrieren, er muss sich auch anpassen. Wenn ich sehe, meine Tochter oder unsere Tochter, die hat einen Mexikaner geheiratet und lebt in Mexiko, hat sich dort niedergelassen, Studium und Selbstständigkeit, die kann nicht sagen, also ich mache das jetzt alles so wie bei uns zu Hause. Das geht nicht.
Klar. Ja, klare Position zu dem Thema Flüchtlinge und diese großen Mengen von Menschen, die zu uns kommen, macht ja den Menschen Angst. Davon haben wir vorhin schon gesprochen. Das Thema Kriminalität wächst. Haben wir zu wenig Polizei? Wie sieht die Sicherheitslage in unserem Land aus?
Also das wird natürlich sehr schnell immer vermischt und häufig müssen auch Straftaten dafür herhalten für Leute, die hier gegen die, wo zu uns kommen und Schutz suchen, hetzen. Ich glaube, es ist sehr wichtig, hier nüchtern zu hinterfragen. Ich kenne Beispiele aus nicht öffentlichen Statistiken, wo ganz klar 30, 50, 100, ob das jetzt in Ellwangen, in der Lea oder sonst war, da war nicht ein Syrer dabei, sondern es waren Gruppen, die organisiert mitgeschwommen sind, die untergetaucht sind und das missbrauchen diese Situation gerade. Und nochmal zu der Menge, weil Sie sagen Menge von Menschen, also Menge und Menschen, ich sage immer Schüttgut ist Menge, Menschen und Mengen passt eigentlich nicht zusammen im Wortgebrauch. Für mich ist es da einfach nochmal wichtig, auch das zu sehen, was Gauck gesagt hat, unser Bundespräsident. Er war sehr klug gesagt, wir haben ein großes Herz, wir haben aber nur begrenzte Möglichkeiten. Das heißt, du musst die Bevölkerung mitnehmen, du musst es geordnet organisieren und es ist auch wichtig zu wissen, zum Beispiel die Registrierung ist ja nicht, um zu sehen, wer kommt und wie, sondern es geht ja auch für die sorgen. Ich kenne Bürgermeister, die müssen wissen, wer kommt, ist der Familie da, woher kommen sie, welche Hilfe brauchen sie. Dieses geordnete rechtsstaatliche Verfahren und dieses gesamte Registrieren ist Voraussetzung, um auch sinnvoll helfen zu können. Das wird nie entsprechend in den Vordergrund gestellt, sondern eigentlich nur, wir wollen die Zahlen, wir wollen sehen, was wir damit machen. Das ist falsch, sondern ich will helfen als Europäer als deutscher Staat. Und da muss ich wissen, was muss ich tun für die Menschen? Da muss ich wissen, wo sie herkommen und welche Bedürfnisse sie haben.
Ja, also klar, es muss alles gut organisiert werden. Ja. Die Deutschen haben ja sozusagen auch den Ruf, das eigentlich gut zu können, zu organisieren. Aber das heißt, Polizei, es gibt die Forderung, wir brauchen mehr Polizei im Land. Sieht es die FDP auch so?
Ja, und zwar, man muss sehen, dass ja insgesamt wir auch andere Bereiche noch haben. Es ist insgesamt, die sicherlich, wenn die Statistiken anschaust, die Kriminalität, schauen Sie sich ja auch die Einbrüche an. Mhm. Ja, doch erheblich haben die zugelegt. Und ich sage Ihnen auch noch eines, eine Polizeireform, die sehr grobe und viel zu groß ausgefallen ist, hat nicht mehr den Service für den Menschen. Der Mensch sucht das Sicherheitsgefühl.
Ja.
Und wenn ich weiß, es gibt jemand, der mir Hilfe gibt, wenn ich anrufe, der sehr schnell bei mir ist, ist es, glaube ich, ein Stück Sicherheit und ist einfach auch wichtig. Und dazu brauche ich qualifizierte Polizisten, gut ausgebildete Polizisten, die auch als Bürgerservice unterwegs sind. Und deshalb, glaube ich, ist es richtig, dass man hier wieder aufstockt. Und es gibt auch andere Dinge im Verkehr nach wie vor viel Bereiche, was ich brauche an Polizei, aber auch an Demonstrationen, wo ich sage, Demonstration ist ganz klasse, ich finde es toll, wenn man sich so äußert, aber bitte ohne Gewalt. Leider nimmt die Gewalt bei Demonstrationen auf allen Gebieten zu, bis hin zu irgendwelchen Idioten, die Fußballspiele ausnutzen.
Mhm. Und zwar, die Gewalt nimmt ja zu, besonders im rechten Bereich, aber auch im linken Bereich. Sie wird ja bei Veranstaltungen ziemlich massiv vorgegangen, verbal, aber auch zu sehen. Was sagen Sie dazu?
Also Gewalt ist kein Argument. Ich kann Argumente nicht durch Gewalt ersetzen, sondern ich verstehe Demokratie, Austausch, hart im Fechten der Argumente, aber Gewalt hat hier nichts zu suchen. Und da drehe ich die Hand nicht rum, ob das die autonomen Linken sind oder die Rechte. Beide haben nicht das Recht, die Demokratie für ihre Meinungsäußerung mit Gewalt zu missbrauchen.
Gehen wir zu einem nächsten Themenfeld, Herr Bullinger. Und zwar, Sie sind ja Fachmann für den ländlichen Raum. Sie sind ja von Haus aus selber Landwirt und sind in dem Bereich ein Fachmann. Sie haben ja auch jetzt gesagt, in diesem ländlichen Raum, da muss manches besser werden, anders werden, wie es bisher gelaufen ist. Was sind denn die wichtigsten Punkte, die Sie als FDP-Mann aus dem Hohenlohischen in Stuttgart anders machen würden, wenn Sie in der Regierung sitzen?
Also zunächst mal ist es so, dass wir einen tollen Wirtschaftsraum haben mit die niedrigste Arbeitslosigkeit, auch die Jugendarbeitslosigkeit mit am niedrigsten im ganzen Lande. Das kommt, weil wir eine sehr gute Struktur haben, sehr viele kleine, mittleren Betriebe, Weltmarktführer, Handwerk, Landwirtschaft, Gastronomie. Und wenn ich das langfristig erhalten will, dann muss ich die Infrastruktur dafür schaffen und erhalten. Und das heißt, für mich ist es so, dass ich nicht zunächst einmal frage, nur im Bereich, was macht die Natur, was macht die Biotope, was macht der Juchtenkäfer und, sondern ich frage, wenn jemand bei uns Arbeitsplätze hat, fragt er sich, wie schaut's mit den Straßen aus? Nicht mehr und viel Straßen, sondern ertüchtigte Straßen. Wie schaut es aus mit der Bildung? Wie schaut es im Schulbereich aus? Wie schaut es aus im Bereich der beruflichen Schulen? Wie schaut es aus im Bereich der Energie? Und vor allem, und das ist der entscheidende Punkt, das A und O des Überlebens des ländlichen Raumes ist das schnelle Internet. Wir müssen da klotzen und nicht kleckern. Das schnelle Internet ist die Aorta für den ländlichen Raum. Das braucht jeder, ob das der Bauernhof braucht, der Gastronomie, jeder Architekt. Wir sind international unterwegs und ich muss aus dem letzten Dorf, im kleinsten Ort in Unterregenbach oder in Einzelgehöfte, muss ich diese schnellen elektronischen Möglichkeiten haben, um beispielsweise als Architekt oder Konstrukteur oder als Berater, als Dienstleister mit Sao Paulo oder mit Japan und mit Indonesien oder USA oder Indien genauso zu korrespondieren, wie derjenige, der halt den Top-Anschluss im Großballungsgebiet hat und dort Riesenvorteile hat. Und das ist die Überlebensfrage. Für den ländlichen Raum entscheidet sich die nächsten 5 Jahren. Wir haben keine 30 Jahre Zeit, wie bei Wasser, Abwasser oder Elektrifizierung, sondern wir müssen dieses schnelle Internet sehr schnell einbringen, sonst auch die jungen Leute nicht reingehen. Beispiel. Unsere Tochter, die hat nebenbei in ihrem Beruf nach einem Bachelor noch einen Master gemacht in Gesundheitswissenschaften. Wenn die nach Hause kam, bei uns gibt es da ein Bit irgendwie, das heißt, die sagt, bis ich hoch und runter komme, bin ich mit dem klapprigen Silberling von Stuttgart schon wieder nach Hause gefahren oder hergefahren. Ich brauche länger zum Rauf- und Runterfahren als mit dem Zug von Stuttgart nach Kreilsheim. Ne?
Also die FDP würde da Druck machen und Tempo machen und Geld bereitstellen, dass diese Geschichte mit dem Breitbandausbau und Internetversorgung kommt.
Geld allein macht es ja nicht. Die Bayern machen natürlich vorbildlich 1,5 Milliarden zusätzliche Landesmittel zu den EU- und den Bundesmitteln. Aber wenn ich das investiere in Richtung Kupfer, dann ist es nicht zukunftsträchtig. Ich brauche die Glasfaser, ich muss die nächste Generation der Technik, der Hightech-Möglichkeiten auch im Fernsehen und Ähnliches auch für den privaten Bereich machen. Und wir sind der Meinung, wir sollten hier eine Milliarde, wir haben das festgelegt, eine Milliarde zusätzliche Landesmittel nehmen und wir finanzieren das auch seriös, denn im Augenblick haben wir noch 2,4 Milliarden gebunkertes Geld in der Landesstiftung vom Verkauf der NBW, die ist schon lange wieder da, das wissen Sie auch. Und da ist es sinnvoller, dieses Geld in Zukunft in Infrastruktur für den ländlichen Raum zu investieren, als nachher womöglich mit null Zinsen zu glauben, da können wir noch was, irgendwas Gemeinnütziges draus machen. Das wäre der falsche Ansatz. Und noch ein Punkt, der ganz wichtig ist, wir haben über alle Fraktionen die Verfassung des Landes geändert und da war unser Vorschlag, wir wollen gleichwertige, nicht gleiche Verhältnisse wie in den Ballungsgebieten, aber gleichwertige. Und das ist beispielsweise so ein Ansatz, das ist die Gleichwertigkeit im Bereich der Digitalisierung für den ländlichen Raum.
Klar. Ja, da ist aus Ihrer Beobachtung heraus in den letzten Jahren zu wenig getan worden von der bisherigen Landesregierung. Sie sagen ja auch, dass hier die Parteien, die bisher regiert haben, zu sehr die Bevormundung als rote und grüne Volkserzieher betrieben haben und Ideologie im Vordergrund stand vor Fachlichkeit. Das Stichwort Ideologie ist ja ein bisschen ein Reizwort. Können Sie da ein bisschen was dazu sagen? Warum sprechen Sie hier von Ideologiebevorzugung?
Ja, also Politik besteht immer aus einem Kompromiss und der Politik sollte aus Sach- und Fachfakten bestehen. Das heißt, wenn ich feststelle, ich will mehr Ökologie machen, dann muss ich bestimmte Rahmenbedingungen versuchen, umsetzbar mit den Beteiligten auch in Politik zu gießen. Und dann kann ich nicht die reine Lehre und einseitig beispielsweise auf Kosten des Eigentums, auf Kosten der Wirtschaftlichkeit machen, sondern für mich gilt, ich erinnere immer daran, dass unser gesamter Wohlstand in Deutschland einmalig letztendlich auf eine soziale Marktwirtschaft, sozial und Marktwirtschaft, letzteres wird häufig auch vergessen oder falsch verstanden. Und Erhard würde heute, so wie ich ihn einschätze, von seiner Denke damals heute sagen, wir brauchen eine soziale, ökologisch orientierte Marktwirtschaft. Und da kann ich nicht die reine Lehre sagen, ich verbiete beispielsweise dieses oder jenes, ich schreibe vor, wie du zu wirtschaften hast, ich schreibe vor, wie du zu bauen hast, sondern ich brauche einen Freiraum in Verantwortung und einen Freidemokraten. Deshalb bin ich bei der FDP. Bei mir heißt es Freiheit in Verantwortung. Und dann zählen Fakten und nicht irgendwelche theoretischen Ansätze.
Aber Herr Bullinger, was machen Sie denn dann als Regierungspartei, wenn jetzt die Bürger in ihrer schönen Freiheit eben nicht so agieren, wie es eigentlich, sagen wir, von den gesamt globalen Zielen her, vom Umweltschutz, von der Energieeffizienz notwendig wäre zu handeln, wenn der Bürger es nicht tut. Was dann?
Also ich muss aufklären, ich muss für die Argumente werben und ich muss natürlich bestimmte Regeln machen. Jeder Staat, das ist wie bei einem Kind in der Erziehung, ich brauche rechts und links ein Geländer, aber das sollte möglichst weit auseinander sein, damit der Freiraum der eigenen Entscheidung erhalten bleibt. Und das heißt für mich allerdings, nicht bevormunden. Ich will nicht von jemandem vorgeschrieben haben, dass ich donnerstags kein Fleisch essen darf. Ich will nicht vorgeschrieben haben, dass ich nur Bioprodukte essen darf. Das sind Dinge nicht wahr. Oder dass es heißt, du musst deine Wand begrünen und du musst hergehen und brauchst einen Fahrradständer. Ich weiß selber, wo ich mein Fahrrad unterbringe im Haus. Das sind einfach solche Dinge, die in der letzten 5 Jahre vor allem von der grünen Fraktion eben zu theoretisch, zu extrem reingebracht ist. Und das hemmt häufig die Dinge, die man gut meint, aber nicht macht. Wenn ich im Bau Recht Vorschriften machen, die eben den Einzelnen viel Geld kostet, dann kann es nicht sein, dass ich mich wundere nachher, dass das nicht macht. Ich brauche einen Kompromiss. Das Leben heißt Leben lassen, heißt Vernunft, heißt faktenorientiert und nicht ideologisch theoretisch.
Du hörst Radio Störfunk. In Schwäbisch Hall die 97.5 oder im Livestream weltweit unter störfunk.de.
Tag ein, Tag aus, derselbe Trott. Steh auf, geh raus, sag mir mein Kopf. Top gestylt ins Büro, so wollen sie dich sehen. Komm, wir tanzen aus der Reihe intakt, sagt mein Herz. Na, wie wär's, nur du und ich? Sagt im Kopf, er soll aufhören, uns dabei zu stören. Und mein Kopf sagt nein, du darfst mich nicht verlieren. Doch mein Herz ruft schweig, lass es uns doch riskieren. Hand aufs Herz, oh ich spür wie's schlägt. Und ich hoff, dass mein Kopf endlich schlafen geht. Hand aufs Herz, ich schalt den Kopf aus und leb. Hand aufs Herz, oh ich spür wie's schlägt. Und ich hoff, dass mein Kopf endlich schlafen geht. Ich schalt den Kopf aus und leb. Das war's, mir reicht's, ich will nach Haus. Es wird schon hell, es ist zu laut. Sagt der Kopf, wenn wir bleiben, hab ich morgen Schmerzen. Kopf, schweig, sei still und kling dich aus. Wir bleiben hier, du willst es auch. Ruf das Herz, einer geht noch, komm, lass uns noch bleiben. Und mein Kopf sagt nein, du darfst mich nicht verlieren. Doch mein Herz ruft, schweig, lass es uns doch riskieren. Hand aufs Herz, oh ich spür wie's schlägt. Und ich hoff, dass mein Kopf endlich schlafen geht. Hand aufs Herz, ich schalt den Kopf aus und leb. Hand aufs Herz, oh ich spür wie's schlägt. Und ich hoff, dass mein Kopf endlich schlafen geht. Ich schalt den Kopf aus und leb. Und ich hör auf mein Herz anstatt auf den Verstand. Wie es schlägt und es trägt mich durchs Land. Weil es wieder aufhört. Ich schalte den Kopf aus und hör auf mein Herz. Bis es wieder aufwärts geht. Weil es wieder aufwärts geht. Und mein Kopf sagt nein, du darfst mich nicht verlieren. Doch mein Herz ruft schweig, lass es uns doch riskieren. Schlafen geht, Hand aufs Herz, ich schalt den Kopf aus und leb. Hand aufs Herz, oh ich spür wie's schlägt. Und ich hoff, dass mein Kopf endlich schlafen geht. Ich schalt den Kopf aus und leb.
Der Störmelder-Kandidatencheck zur Landtagswahl 2016 auf Radio Störfunk.
Ja, und jetzt bin ich wieder mit meinem Studiogast, mit dem Herrn Bullinger von der FDP, Kandidat für die FDP in Schwäbisch Hall, zusammen. Und wir kommen zum nächsten Themenfeld. Herr Bullinger, Sie waren ja als Regierungspartei bei der letzten Wahlperiode, also vor der jetzigen, ja auch in Regierungsverantwortung. Und ist die Bildungspolitik ist jetzt von der neuen Regierung damals doch ziemlich massiv umgestaltet worden. Es gibt jetzt die Gemeinschaftsschule, das dreigliedrige Schulsystem ist etwas dezimiert. Auf was können sich denn die Wählerinnen und Wähler, die Eltern und Kinder einstellen, wenn Sie als FDP an die Regierung wiederkommen, was passiert mit der Gemeinschaftsschule und mit unserem Bildungssystem?
Also Bildung ist der Schlüssel überhaupt hier bei uns. Wir haben weder Rohstoffe, noch haben wir irgendwelche sonstige Schätze, sondern unser Schatz ist die Bildung in den Köpfen, die Tugenden, die Fähigkeiten, die Talente. Und deshalb ist der Schwerpunkt und der Landespolitik vor allem in erster Linie auch die Bildungs- und Schulpolitik. Wir sind der Auffassung, dass wir in den letzten 30 Jahren deshalb in Baden-Württemberg mit Bayern zusammen bei jedem Ranking, ob das Mathematik, ob das Deutsch oder Fremdsprache waren, immer die Nummer 1 oder 2, zwischenzeitlich auch Sachsen und Thüringen etwas stärker, vorne sind. Das heißt, wir wollen weiterhin eine Vielfalt. Wir wollen nicht eine Schule für alle, sondern Schulen für alle Talente. Mhm. Und das heißt für mich nicht eine Schule mit der Einheitsschule, Gemeinschaftsschule als letztes Ziel, sondern ganz klar und deutlich wollen wir das Gymnasium, wir wollen eine starke Realschule, wir wollen Haupt- und Werkrealschulen, wir wollen Förderschulen und dort, wo man das vor Ort gerne will, auch den Schultyp der Gemeinschaftsschule. Wir haben überhaupt nichts gegen die Gemeinschaftsschule, wenn man der Auffassung ist, der Elternschaft und der Raumschaft, dass das eine Chance ist. Es erweitert die Vielfalt. Allerdings ist es so, es darf nicht einen Wettbewerb geben, wo man einseitig die Gemeinschaftsschule wie bisher hier von der Landesregierung auf Kosten anderer, vor allem der Werk- und Hauptschulen und der Realschulen, glaubt, zu bevorzugen zu müssen. Für mich ist vor allem auch der Schlüssel in Baden-Württemberg die Realschulen. Die Realschulen sind die Schulen, wo ich dann immerhin in Baden-Württemberg rund 30-35% Schüler habe, die eine gymnasiale Empfehlung haben, die dann auch noch Schüler haben, die in der 5., 6. Klasse, da machen die Kinder einen Riesensprung häufig, dann eigentlich aufwachen. Ich selber sage auch, ich bin Hauptschüler. Mhm. Ich habe das so schön gesagt, als wissenschaftspolitischer Sprecher erkläre ich den Professoren in Freiburg oder in Heidelberg, bei den Exzellenzuniversitäten, bin promovierter Hauptschüler. Und fragen Sie mal, was das ist. Wir hatten ein Schulsystem in Baden-Württemberg, wo jeder Abschluss einen neuen Anschluss gibt. Schwächen hatten wir in dem Schulsystem in der frühkindlichen Förderung. Das ist ganz wichtig. Wir müssen da mehr tun. Aber zu sagen, wir machen nur noch zwei Säulen, dass man sagt, das Gymnasium halten wir noch ein bisschen. Die grünen Jungen haben ja gar gesagt, auch die müssen wir abschaffen. Ja. Und der Ministerpräsident hat gesagt, Gymnasium bleibt. Okay, na gut, wie lang eben? Und dann sagen wir, die Realschule wird zur Restauffangschule und damit zur Gesamtschule. Das ist der falsche Ansatz. Hier will ich die Freiheit der Eltern, der Erzieher vor Ort. Und wenn ich mir die Zahlen anschaue, ich sage mal, wir haben Rot am See, ich bin Gemeinderat dort, wir haben in Rot am See die erste Gemeinschaftsschule in den 30 Gemeinden gehabt. Wir haben aber nebendran eine tolle Realschule in Blaufelden in Schrotzberg, wir haben in Gerabronnen Gymnasium, wir haben ein Schulzentrum in Kirchberg mit privater Schule, ganz wichtig, auch die privaten Schulen, Schulverein Kirchberg, mit allen Möglichkeiten. Und wir haben Kreilsheim nebendran und, muss ich sagen, engagierte Lehrer in unserer Haupt- und Werkrealschule, jetzt Gemeinschaftsschule, gutes Konzept. Und die Eltern haben sich dort gesagt, okay, das ist eine Chance und die wollen wir nicht abschaffen, nicht rückabwickeln, sondern die Chance lassen. Die Zahlen allerdings, die neuesten, zeigen, dass die Freude schon sehr zurückgegangen sind. Gerade nochmal 29 Neuanmeldungen. Davon, von den 299 Gemeinschaftsschulen in Baden-Württemberg, ist ein Gymnasium dabei, drei Realschulen, alles andere sind Haupt- und Werkrealschulen, die die Gefahr hatten, dass sie geschlossen werden irgendwann mal. Auch das ist ein Argument, um für einen Bürgermeister und für einen Gemeinderat eine Gemeinschaftsschule einzurichten als Alternative. Wir haben nichts dagegen.
Sie wollen also nichts rückabwickeln, aber Sie wollen sozusagen die Chancengleichheit der verschiedenen
Selbstverständlich.
Schulsysteme.
Selbstverständlich, im freien, fairen Wettbewerb.
Stichwort Bildungsplan, da hört man ja auch so Dinge, die den Eltern zum Teil nicht gefallen. Auch das Thema Sexualkunde, da haben wir vor kurzem mal eine Demonstration sogar in Stuttgart gehabt.
Und eine
Flugblattaktion, dass es hier zu weit geht. Was sagt die FDP zu diesem Thema Sexualkunde? Unterricht.
Also der Punkt ist der, dass es sicherlich einen Stellenwert haben muss und dass man auch dieses Thema, man weiß, dass es häufig ein sehr schwieriges Thema im Elternhaus ist und dass da hier die Lehrkräfte qualifiziert auch die entsprechenden Informationen geben müssen und das auch mit modernen Möglichkeiten und offen. Aber ich sage auch, für mich wäre viel wichtiger in dem Lehrplan vor allem auch die Grundlagen des Lebens wieder mal. Zum Beispiel, wie wichtig sind Lebensmittel? Das heißt, ich kann doch nicht hergehen und kann in dem Lehrplan diese wichtigen Elemente, wie beispielsweise, wie gehe ich mit der Natur um, wie gehe ich um mit Nahrungsmitteln, Bedeutung, das fehlt mir, das ist viel zu wenig und ich finde vor allem eins, man muss das nicht so vorschreiben. Unsere Lehrer sind ja nicht blöd, die wissen doch sehr genau, wie man mit den Kindern umgeht und wie man etwas beibringt und wie man das macht. Ich habe ja Vertrauen auch in die Lehrerschaft, ohne dass ich im Lehrplan feststellen muss, welche Sexualmethoden hier gelehrt werden müssen. Ich halte den Ansatz etwas für übertrieben, genauso übertrieben diejenigen, die dagegen angehen. Auch die, muss ich sagen, müssen sich mal genau mit befassen und gucken, ob sie auf dem richtigen Weg sind.
Klare Position. Herr Bullinger, es war vor kurzem mal gefordert worden, auch in Kreilsheim einen Hochschulstandort einzurichten. Ihre Position?
Also man muss zunächst mal sehen, die Region Heilbronn-Franken ist nach wie vor bei weitem das Schlusslicht, was sich die akademische Ausbildung angeht, obwohl wir Standort sind mit Weltmarktführern und ein Wirtschaftswachstum haben mit den höchsten Sozialverpflichtungsarbeitsplätzen. Wir sind hier Schlusslicht in den ganzen Regionen. Ich habe gesagt, es ist wichtig, dass man eben Standorte wie auch Schwäbisch Hall und Kreilsheim, Schwäbisch Hall ist die zweitgrößte Stadt in der Region, Industriestandort Kreilsheim, der drittgrößte Standort, dass man dort so Hochschuleinrichtungen benötigt. Allerdings allerdings, ich muss man ehrlich sagen, da bin ich mit der Wissenschaftsministerin Bauer einig. Man muss natürlich sehen, ob das noch Sinn macht, überall solche Schulen zu einzurichten. Wir haben einen Standort jetzt in Schwäbisch Hall, den muss man sichern. Demografische Entwicklung muss man sehen. Den Standort muss man mit Qualität ausspielen und ausbauen. Und da bin ich schon sehr enttäuscht hier von der Landesregierung. Wir haben in Schwäbisch Hall die Chance gehabt, dass die evangelische Fachhochschule im Bereich der Erziehung, der Gesundheit und der Pflege 300 Studienplätze hat schaffen wollen. Das wurde von der Landesregierung nicht unterstützt. Im Gegensatz mit dem Wettbewerb hat man den Wettbewerb so gestrickt, dass letztendlich wieder die Universitätsstädte die Vorteile haben. Und hier in Hall hätten wir mit Diakonie, Krankenhaus, mit dem Sonnenhof sehr viele praktische Möglichkeiten, wo man einen tollen Bachelor hätte installieren können. Bin ich sehr enttäuscht. Das ist eine Politik gegen den ländlichen Raum, gegen den Standort von Hochschulen im ländlichen Raum.
Ja, das hängt ja auch sozusagen gleich mit der Wirtschaftspolitik zusammen. Sie haben ja mal formuliert, der Wirtschaftsstandort Baden-Württemberg, der leidet. Und weitere 5 Jahre so weiter, wie es jetzt gelaufen ist, sind wir Mittelmaß. Was heißt das?
Das heißt für mich, wir hatten beispielsweise in Baden-Württemberg sind das exportstärkste Land in Deutschland. Wir sind weltweit unterwegs. Wir haben tolle Unternehmen. Das kannst du nur machen, wenn du die Hochschule mehr pusht, als es gerade ist. Ich habe gerade ein Beispiel gezeigt. Ja. Wenn man die Schule nicht hergeht und bei der Schule im Niveau absinkt, wir müssen die Qualität, wir müssen die Schwachen fördern, wir müssen die Talente fördern, müssen aber auch die Elite fördern. Das gehört alles dazu. Nur dann können wir diesen Standort, den Wohlstand sichern. Und das ist für mich ein ganz elementares Anliegen, dass man diesen tollen Standort nicht abnibbelt zum Mittelmaß. Ich sage Ihnen nochmal, im Ranking zu den anderen Bundesländern ist Baden-Württemberg immer Nummer 1, 2 und 3. Ich möchte in Zukunft, dass wir mit Bayern, mit Thüringen, mit einem Teil von Hessen weiterhin die Nummer 1 sind, die Speerspitze der Innovation. Man muss mal wissen, dass diese 3 Bundesländer oder 4 rund 30 Millionen der Bürger, also knapp ein Drittel der Bürger stellen, aber 60-70% des Bruttosozialproduktes erwirtschaften, wo wir dann 5 Milliarden beispielsweise jährlich nach Berlin als Hilfe überweisen dürfen im Länderfinanzausgleich. Also das heißt, wenn ich den Lebensstandard, wenn ich diese Innovation, die Zukunft für unsere Kinder, für unsere Jugendlichen sichern will, dann brauche ich Niveau, dann brauche ich Förderung in Bildung, Hochschule und Infrastruktur landesweit. Ansonsten, wenn ich hergehe, nur verbiete, einschränke, in der Entwicklung einschränke, wenn ich hergehe und das Niveau absenke, dann sind wir irgendwann Mittelmaß und das will ich nicht.
Herr Bollinger, wir spricht ja auch von Fachkräftemangel aufgrund der demografischen Entwicklung. Sind denn die Menschen, die jetzt in unser Land kommen und bei uns Asyl bekommen, willkommen und nötig auch dann sozusagen sie zu integrieren? Können die diese Lücken schließen?
Also zunächst mal ist es so, dass sehr viele zu uns kommen, gerade auch, ich sehe hier von Syrien, hochqualifizierte Menschen sind, die auch schon eine gute Ausbildung mitbringen, auch aus Ländern, die im Augenblick kein Asylrecht haben, Rumänien. Wenn ich die naturwissenschaftliche Ausbildung in Rumänien ansehe, muss ich sagen, da können wir manchmal sogar was lernen. Für mich ist es so, dass ich weiß auch, dass sehr viele eben nicht die Qualifikation mitbringen. Es gibt sehr viele Bewerber, die bis zu 60% auch Analphabeten. Vor allem auch die Sprache, die lateinische Sprache, die Kultur hier erst lernen müssen. Und da müssen wir erstmal 2, 3, 4, 5 Jahre bei manchen Menschen investieren. Ja. Die Kinder sehen das Problem nicht. Wenn die in die Schule gehen, in den Kindergarten gehen, da ist das erledigt, wie bei damals bei den Russlanddeutschen. Das ist kein Thema mehr. Aber die Älteren, die ins Erwerbsleben gehen, die muss man qualifizieren. Die muss man natürlich auch an die Gepflogenheiten des Arbeitsmarktes heranführen. Und da ist sehr viel Arbeit nötig. Von jetzt auf nachher können wir das Problem nicht lösen. Sagen, es kommen welche und das Problem des Facharbeiters ist damit erledigt. Das wird nicht der Fall sein, müssen wir ehrlich sein.
Also alle Beteiligten, ob Arbeitgeber, ob Gewerkschaften, ob Ausbildungseinrichtungen müssen da zusammenarbeiten, dass das sozusagen mittelfristig doch eine Entlastung ist für die fehlenden eigenen Leute, hier auf die Arbeitsplätze sich zu bewerben.
Und ich muss auch sagen, es sind die Menschen, die wollen auch eine Existenz, die wollen arbeiten, die wollen sich qualifizieren. Da müssen wir die Hilfestellung geben, da müssen wir das organisieren. Natürlich gibt es wie überall welche, die eben nicht wollen. Das gibt's auch. Und den muss man auch sagen, umsonst gibt es bei uns in Deutschland nichts.
Radio Störfunk. Einfach anders Radio hören.
Der Störmelder-Kandidatencheck zur Landtagswahl 2016 auf Radio Störfunk.
Und mit Herrn Bullinger von der FDP, dem Kandidaten hier vom Wahlkreis Schwäbisch Hall. Zum Thema Verkehrspolitik wollen wir noch ein bisschen reden. Straßen gibt's ja genug, aber sind sie in richtigem Zustand? Was möchte die FDP da geändert haben? Was würde sie als Regierungspartei ändern?
Ja gut, zunächst mal ist klar, fürs Land ist klar, dass wir diese internationalen Anschlüsse haben. Das läuft ganz ordentlich, wenn ich ICE-Entwicklung anschaue, wenn ich auch das nicht Flughäfele zum Flughafen, aber nicht zum Großflughafen in Stuttgart ansehe, da sind wir schon ganz ordentlich weit. Aber ich gehe mal jetzt von meinem Wahlkreis aus, vom ländlichen Raum aus.
Ja.
Im ländlichen Raum wird man auch bei allen Wünschen vom Individualverkehr eben nicht wegkommen. Ich brauche den Individualverkehr und dazu brauche ich eine Infrastruktur der Straßen, nicht neue Straßen, nicht große Straßen, sondern ertüchtigte Straßen. Dafür brauchen wir zusätzliches Geld zur Sanierung. Und ich sage auch, da ist in der Vergangenheit auch vieles versäumt worden. Wie man so schön immer sagt, der Kollege sagt immer, die Schlaglöcher sind nicht alle rot-grün, sondern die sind auch schwarz-gelb. Mhm. Das heißt, die sind auch schon länger eben nicht so gepflegt worden. Da müssen wir einen ganz großen Schwerpunkt setzen. Leider hat die Landesregierung hier sehr wenig in den letzten Jahren getan. Nur mal eine Zahl, 2009, 10 und 11. Ich habe die Staatssekretärin der Gisela Splett, die ich sehr schätze, wir kennen uns sehr lange, gefragt. Da haben wir festgestellt, dass in den 3 Jahren Schwarz-Gelb, die letzten 3 Jahre, 16 Millionen Euro nach Schwäbisch Hall für die Sanierung der Landesstraßen kommt. Die Jahre darauf die Hälfte. Genauso war es bei Gemeindeverbindungswege. Auch dort sind wir eindeutig halbiert worden, weil die Kriterien geändert wurden in dahin, dass es die Verkehrsaufkommen ist. Klar, zwischen Stuttgart und Fellbach fahren ein bisschen mehr als von Schrotzberg nach Crailsheim. Das ist der falsche Ansatz. Wichtig ist, Individualverkehr wird bleiben. Wir können den ÖPNV nur begrenzt eben sehen, schon gar nicht mit Geisterbussen rumfahren. Wenn man sagt, ein Stundentakt ins letzte Dorf, ist es einfach unehrlich. Da muss man intelligenter sein, ob das nun eine gemeinsame Nutzung ist, ob das beispielsweise Rufbus ist, was wir ja auch schon haben bei Kindern. Der Schulbus ist natürlich ein Teil des ÖPNVs bei uns. Samstag, Freitag ist tote Hose und sonntags. Hier müssen wir die Möglichkeit schaffen, die Mobilität weiter auszubauen. Ich sage das immer so ganz lustig. Michelbach-Lücke, Michelbach-Bilz und Michelbach an der Heide, die drei Michelbach, die werden nie eine S- und U-Bahn kriegen die nächsten 5 Jahren. Also wird der Individualverkehr sein. Gerne mit Elektromobilität, da bin ich dafür. Aber da muss man auch mal die Entwicklung angucken mit den Hybriden. Das ist also, Hybridfahrzeuge sind für mich ein Schwachsinn. Entschuldigung, ich sage das so deutlich, doppelt gemoppelt, wenn ich hergehe und zwei Aggregate herumschleppe, um zu sagen, ich habe ein gutes Gewissen, weil ich jetzt Elektro fahre, aber vorher noch ein Verbrennungsmotor mit rumschleppe, mit irgendwelchen halbe Tonne.
Ist das Unsinn. Da muss noch erst viel mehr passieren. Ja, in der Richtung. Aber zum öffentlichen Nahverkehr, jetzt wurden ja vom Land neue Verträge mit dem mit privaten Bahnunternehmen geschlossen und es wurde auch gesagt, es wird Geld eingespart. Was sagen Sie zu diesen neuen Rahmenverträgen?
Also gut, zunächst mal ist es ganz normal, die Verträge sind ausgelaufen. In die Legislatur der neuen Regierung, also der Regierung Rot-Grün, war die Ausschreibung. Die kam meines Erachtens 2 Jahre zu spät, aber sie kam. Die Verhandlungen sind gelaufen. Der Wettbewerb auf der Schiene ist richtig. Ich sage immer, ich brauche eine Sicherung der Infrastruktur. Wir als FDP haben immer gesagt, Privatisierung ist nicht alles. Das Schienennetz, die Infrastruktur sollte in staatlicher Hand bleiben, aber auf der Schiene darf ruhig ein Wettbewerb um die besseren Fahrzeuge. Und wir haben tolle Beispiele, Ringverkehr, beispielsweise wenn ich in die Bar hochgehe, Villingen-Schwenningen, tolle Beispiele, wo die Bahn was lernen kann, die DB was lernen kann an Service und an Möglichkeiten des Fahrens auf der Schiene. Also wie gesagt, Ausschreibung, ganz normal, dass die Bahn hier irgendwelche Fehler gemacht hat. Ich war ja selber in der Vergabekammer, war ja mal Chef als Präsident des Landesgewerbeamtes, auch von der Gewerbekammer, die in Karlsruhe den Wettbewerb überwacht. Der Punkt ist, privat ist nicht alles. Staat ist nicht immer besser. Wir brauchen das Angebot, wir brauchen gute Qualität, wir brauchen einen Stundentakt.
Gut, dann freuen wir uns auf das Neue, auf die neuen Fahrzeuge und die neuen Fahrpläne vielleicht.
Hoffentlich bauen sie auch so schnell die
Wagen, die neuen Wagen. Und ich komme jetzt sozusagen in der Schlussphase noch ganz kurz zu dem Thema Windkraft und Solar. Sind wir in Baden-Württemberg mit diesen neuen Energieträgern richtig aufgestellt?
Also zunächst muss man mal die Energiewende als solches mal hinterfragen. Wir sind eine Gesellschaft, die sagt, Atomkraft, nein, danke. Windkraft, nein, danke. Wasserkraft, Durchgängigkeit, nein, danke. Photovoltaik, Verspiegelung, nein, danke. Wir sagen Trassen von Nord nach Süd, nein danke. Irgendwo wollen wir dann aber alle die Vorzüge der Elektrizität. Also wir müssen Kompromisse gehen, wir müssen dieses Abschalten, das nicht zu Ende gedacht worden ist mit 22, ist die Speicherung, das ist der Schlüssel für mich, die Speicherung der Elektrizität. Es ist für mich die Versorgungssicherheit für den Standort wichtig. Es ist der Preis für die Bürgerinnen und Bürger wichtig. Und da muss ich Kompromisse gehen. Und wir brauchen einen Mix nach wie vor. Fakt ist auch, dass Baden-Württemberg das windärmste Bundesland ist. Man kann das politisch wegdiskutieren. Physik fragt nicht. Die physikalischen Gesetze sind keine Gesetze wie in der Politik, die man sich erdichten kann.
Das heißt, Windkraft ist kein Zukunftsmodell?
Windkraft ist in Baden-Württemberg sicherlich an einigen Standorten an der Rentabilität. Sie ist auch durchaus bei Bürgerwindparks als Energiemix zusätzlich für eine Versorgung. Schwäbisch Hall ist ein ganz gutes Beispiel. Durchaus richtig, aber ich kann nicht hergehen, kann sagen, ich will die nicht. Und schauen Sie sich nur mal unseren BUND oder NABU an. Die Hälfte der Mitglieder sagt, mir ist der Rotmilan wichtig. Der andere sagt, mir ist die Energiewende wichtig. Das heißt, ich muss irgendwo Kompromisse eingehen. Wir brauchen beides. Wir brauchen mehr. Allerdings die Ziele der Landesregierung, wenn ich meinen Freund Franz, ich sage mal der Flautenfranzl, der Umweltminister, wir kennen uns natürlich schon sehr lange. Ich meine, 2014 sind 7 neue in Betrieb gegangen und 3 abgebaut worden. Da müsste er über 200 Jahre Minister sein, wenn er seine 1200 Windräder will. Nochmal, ich habe nichts gegen Windräder. Mir gefällt die Technik. Allerdings muss man ganz klar sagen, die doppelte Leistung bringen die im Norden. Und da muss ich überlegen, macht es Sinn, überall hinzubringen? Man muss es geordnet machen. Windparks, ja, wo ich auch die Speicherung organisieren kann.
Und natürlich
kann,
auch die Leitungen. Dann müssen aber auch die Leitungen kommen.
Natürlich. Ich habe beispielsweise das Thema, ich komme ja aus dem Nordlandkreis, die Hohenlohe-Ebene. Wir haben dort jetzt schon einiges an Windrädern. Wir haben Gemeinde Rot am See, schon das dritte Mal deutscher Meister bei den Gemeinden über 5000 bei Photovoltaik. Jedes Dach ist schwarz, der Budenstall, alle Landwirtschaft. Und das heißt aber für mich, ich muss auch die Energie transportieren und ich muss es dezentralisieren. Das ist genau der umgekehrte Schluss. Dazu brauche ich Zeit und Investition. Und das bis 22 zu schaffen, da muss der Bürger, glaube ich, noch mehr mitmachen.
Also die FDP hat da eine große Aufgabe in der neuen Landesregierung, wenn sie dann sozusagen mitregieren darf.
Das wird der Bürger entscheiden, ob wir mitregieren. Das ist das Souverän. Wir sind bereit, Regierungsverantwortung zu übernehmen, aber mit Fakten und nicht nur zu jedem Preis. Wir werden uns nicht verleugnen, um nur einen Dienstwagen zu bekommen.
Besonders liegt mir am Herzen für den Schwäbisch-Haller Wahlkreis, Herr Bullinger.
Ja, dass wir unsere Infrastruktur im Straßen-, Bildungs-, Berufsschulnetz weiterhin so fördern und ausbauen und die Zukunft sichern mit dem schnellen Internet.
Ja, vielen Dank, Herr Bullinger, dass Sie so ein klares Schlusswort gesprochen haben. Danke, dass Sie jetzt sozusagen in der heißen Wahlkampfwoche der letzten Woche hier im Studio waren und sich Zeit genommen haben, die Fragen zu beantworten. Ich hoffe, den Hörern sind mit Interesse am Hörer, an den Lautsprechern oder an den Laptops gewesen. Herzlichen Dank, alles Gute für Sie. Hier am Mikrofon verabschiedet sich Volker Stücklen. Danke fürs Zuhören, fürs Einschalten und tschüss.
Der Störmelder-Kandidatencheck zur Landtagswahl 2016 auf Radio Störfunk.